Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Ein Golf von Oman, zwei Tanker und mehrere Explosionen. Das ist der Stoff, aus dem Kriege entstehen können. Washington hat angeblich Beweise dafür, dass der Iran hinter den Angriffen steckt. Teheran weist die Anschuldigungen vehement zurück. Was wächst, ist die Sorge vor einer Eskalation. Politikwissenschaftler Kurt Jakobait leitet die Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung an der Universität in Hamburg. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie berechtigt ist diese Sorge?
Ja, die Sorge ist in der Tat sehr berechtigt, weil das natürlich ein Spiel mit dem Feuer ist in einer Region, die extrem wichtig ist für die Weltwirtschaft. Ungefähr ein Drittel des auf dem Seeweg transportierten Erdöls geht durch die Straße von Hormuz. Das waren ja Zwischenfälle am vergangenen Donnerstag, die genau in dieser Region sich ereignet haben. Diese Angriffe, diese Explosionen an den Tankern. Und es ist die iranische Drohung, sollten die Wirtschaftssanktionen, denen das Land ausgesetzt ist, nicht zurückgenommen werden, dann eben auch dieses Nadelöhr der Weltwirtschaft zu blockieren. Also wir sind sehr in einer Situation, die eben sehr leicht eskalieren kann.
Was macht diese Situation so typisch? Und was macht sie so gefährlich deswegen?
Naja, bei den Ursachen, warum ein Krieg beginnt, hat man ja immer im Hintergrund massive Interessengegensätze, Ansprüche, Reaktionen, die die andere Seite eben schlecht aussehen lässt, Vorwürfe etc. Eine Eskalation ist typischerweise das, was einem Krieg vorausgeht. Wir haben es hier ja mit einer Situation zu tun, die im Grunde schon mehrere Jahrzehnte zurückreicht. Also die Machtübernahme der Mullahs im Iran Ende der 1970er Jahre hat dieses vorherige enge Verhältnis der USA mit Persien, dem Iran, beendet. Seitdem sind verschiedene amerikanische Administrationen darum bemüht gewesen, den Iran als einen Hort des Bösen darzustellen. Da sind zwei Regierungen, die im Grunde keinen Sprachkanal mehr haben. Da gibt es kein rotes Telefon, da gibt es keine Möglichkeit mehr der Verständigung. Und der letzte Versuch, das wieder in Gang zu setzen, nämlich angeblich diese Nachricht, die der japanische Premierminister Abe in der letzten Woche überbracht hat an das iranische Regime, dass Herr Trump gerne reden möchte, das ist sofort massiv zurückgewiesen worden. Wie weit natürlich das eine ernsthafte Bereitschaft war von Trump, das kann man von außen nicht beurteilen. Aber es ist natürlich immer gefährlich, wenn diese Antagonisten nicht mehr miteinander reden.
Erinnerungen werden natürlich auch wach an den Golfkrieg 2003, wo auch angebliche Bilder von Massenvernichtungswaffen im Irak präsentiert wurden, die sich später als haltlos erwiesen. Fällt die Weltgemeinschaft immer wieder auf dasselbe Szenario rein?
Naja, das ist die Parallele, da haben Sie recht, an die man denken muss, wenn man diese jetzige Eskalation der Situation vor Augen hat. Andererseits sind es natürlich auch massive Unterschiede. Damals war es eine massive Absicht von einem Großteil der amerikanischen Administration, hier einen Krieg vom Zaun zu brechen.
Was macht Sie so sicher, dass das in diesem Fall nicht auch so ist?
Das könnte so sein, das muss aber nicht so sein, denn es ist vor allen Dingen der Sicherheitsberater John Bolton, der schon seit langem fordert, dass da ein gewaltsamer Regime-Change, also ein Machtwechsel, ein Regimewechsel im Iran stattfinden soll, dass die USA das herbeiführen sollten. Ganz sicher gibt es auch andere Kräfte in der Administration, die das nicht so sehen. Das war vielleicht anders 2003, vor allen Dingen deshalb, weil die USA sich ja in den letzten Jahren jetzt nicht völlig aus der Region zurückgezogen haben, aber weil es eben eine massive Verschiebung gibt in der Fähigkeit der USA, sich selbst mit Öl zu versorgen. Die USA sind ja inzwischen Exporteur von Erdöl und Erdgas. Ist ihr Interesse in der Region jetzt nicht zurückgegangen? Oder sagen wir mal so, es ist zurückgegangen. Es ist natürlich noch massiv vorhanden, insbesondere die enge Verbundenheit mit Saudi-Arabien und Israel. Aber ob Herr Trump wirklich riskieren will, einen sicher verlustreichen Krieg zu beginnen in einer solchen Situation, das scheint mir doch etwas anders zu sein als 2003. Das große Problem ist eher, dass wir eben bei Herrn Trump nicht wissen, wie er tatsächlich reagiert, ob er auf gemäßigte Kräfte hört, ob er sich nicht eben doch provozieren lässt etc. Also das ist die für mich größere Befürchtung. Aber ich glaube ganz sicher, dass in der amerikanischen Administration es auch eine Menge Leute gibt, die sagen, Moment mal, Vorsicht, wir dürfen hier nicht weiter eskalieren.
Wie kann denn so eine Spirale der Aggression noch gestoppt werden?
Sie müsste gestoppt werden zunächst mal, indem diese Vorfälle, von denen es ja in den vergangenen Tagen und Wochen eine ganze Reihe gegeben hat, unabhängig untersucht werden. um zu klären, wer steckt dahinter. Nicht, dass das unbedingt zu einer Schuldzuweisung führt, aber es ist natürlich auch ein Signal an diejenigen Akteure, die für solche Anschläge und Angriffe verantwortlich sind, dass das nicht mehr so weitergehen kann. Alle waschen ja die Hände in Unschuld. Die USA zeigen mit dem Finger auf den Iran. Der Iran sagt, nein, das waren wir nicht. Das sind haltlose Anschuldigungen und so weiter. Es muss eben eine Klärung her. Das ist ein klares Signal an diejenigen Akteure, wer immer sie sind, dass sie nicht so weitermachen können. Und es muss natürlich versucht werden, wieder einen Gesprächskanal herzustellen, damit diese Antagonisten miteinander ins Gespräch kommen. Das ist die zentrale Voraussetzung dafür, dass man von diesem Spiel mit dem Feuer und diesem Krieg möglicherweise aus Versehen, dass man davon wegkommt.
Wie groß ist der Einfluss, den Europa auf die Situation hat? Also Großbritannien hat sich ja schon eindeutig positioniert, steht auf der Seite der USA. Ansonsten gibt es aber auch kritische Stimmen. Wie schwierig wird es dadurch, dass eben Europa sich offensichtlich im Moment nicht auf eine Position einigen kann?
Ja, es ist nicht so, dass Europa da der entscheidende Akteur ist. Das sieht man ja nicht zuletzt daran, wenn man jetzt eben danach fragt, was ist der unmittelbare Anlass für die Eskalation der Krise, dann ist das klar, diese Angriffe. Aber wenn man ein Stück weiter zurückgeht, dann haben wir die Zuspitzung der Situation, seit die USA unilateral aus dem Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegen sind. Sehr zum Bedauern der Europäer und der anderen Beteiligten, also auch Russland und China waren ja daran beteiligt, dieses Abkommen über viele Jahre auszuhandeln. Da sieht man im Grunde im Moment die absolute Ohnmacht der Europäer, die ja versucht haben, so etwas auf die Beine zu stellen wie ein unabhängiges Zahlungssystem, also die Wirtschaftssanktionen der USA, die dem Iran massiv zusetzen, eben mit einem unabhängigen Zahlungssystem nicht zu unterlaufen, aber dem Iran eben eine Möglichkeit zu signalisieren, wir halten an diesem Atomabkommen fest und wir kommen euch auch entgegen, wir verschaffen euch wirtschaftliche Entlastung. Das wird seit über einem Jahr versucht. Dieses unabhängige Zahlungssystem ist immer noch nicht im Betrieb, am Laufen. Und natürlich können die Europäer auch einzelnen europäischen Unternehmen nicht vorschreiben, dass sie mit dem Iran Geschäfte machen sollen. Das heißt also, die Europäer sind de facto machtlos. Sie versuchen, den Gesprächskanal offen zu halten. Aber natürlich wissen beide Seiten, dass die Europäer, wie in den vergangenen Jahren, ja oft eben nichts in der Hinterhand haben, um ihre eigenen Interessen an der Deeskalation auch wirklich massiv ins Spiel zu bringen.
Kriege und ihre Ursachen, dazu forscht Politikwissenschaftler Kurt Jakobait. Haben Sie Dank für dieses Studio 9 Gespräch?
Sehr gerne.